Ich habe mir gerade so gedacht, wenn es heute heißt, schlecht begonnen, dann denkt man eigentlich, es müsste dann am Ende heißen, gut beendet oder gut abgeschlossen. Weil gestern war es ja umgekehrt, gut begonnen und schlecht abgeschlossen, aber gnädig. Warum gnädig? Wir werden nachher sehen, eigentlich stimmt die Überschrift nicht ganz. Es müsste besser heißen, schlecht begonnen, katastrophal gelebt und am Schluss gnädig abgeschlossen. Ja. Also bisher haben wir gesehen, gut gestartet und am Ende beim Usia abgestürzt. Wir haben verschiedene Gründe überlegt, warum kann es passieren, dass Menschen mit Gott starten, mit Gott beginnen und dann doch irgendwann Schiffbruch erleiden oder es so lala langsam bergab geht, dahin plätschert. Wir haben Gedanken gehabt über Entmutigung, Überheblichkeit, über Sünden, moralisches Versagen, Liberalität, über alles Mögliche. Und heute sehen wir, es geht auch andersrum, dass es wirklich schlecht losgeht und am Ende noch mal so jemand eine Kurve kriegt. Vielleicht geht's dir ja auch so, dass du denkst, ich bin auch so ein Kandidat, ja, der eigentlich ganz mies unterwegs ist, der irgendwo Schiffbruch erlitten hat, der irgendwo tief gefallen ist, der Frau untreu gewesen ist, die Kinder vernachlässigt hat oder irgend sonst was auf dem Kerbholz hat oder dass du einfach sagst, ich bin zu spät zum Glauben gekommen, eigentlich ist der Zug schon abgefahren, die letzten paar Monate und Jahre, die ich jetzt noch habe, was soll ich da noch reißen, ja? Wenn du denkst, wenn du glaubst, der Zug ist bei dir schon längst abgefahren und es wird nicht mehr viel passieren, dann hör dir die Geschichte heute von dem Mann an, den wir uns heute anschauen, der viele Jahre bewusst und direkt gegen Gott gelebt hat, obwohl er es besser wusste. Ja, obwohl er den Gott der Bibel von Kindheit an kannte, ihn aber bewusst abgelehnt hat und bewusst direkt gegen Gott gesündigt hat. Wenn es bei diesem Mann Hoffnung gab, dann allemal bei uns. Wenn dieser Mensch eine 180-Grad-Wendung gegen Ende seines Lebens erlebt hat, dann ist völlig egal, was du auf dem Kerbholz hast. Gottes Gnade geht so tief, dass er uns dort rausholen kann. Und es geht um diesen, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen gestern schon genannt habe, es geht hier um diese Person, ja. Was lesen, ja? Manasse. Also nicht der Sohn von Josef, der Josef hatte Ephraim und Manasse, ja? Sondern ein späterer König. Und für mich ist dieser Manasse wirklich die krasseste Geschichte der ganzen Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr die in der Kinderstunde schon mal gehört habt. Ich habe immer gehört, es wird abgeraten, diese Geschichte. Ja, weil das sind so Gründe. Ihr werdet gleich sehen, was dieser Manasse, was der sich geleistet hat, ja. Und aber das Krasse ist, dass er eigentlich die Bedingungen waren super. Er hätte Gott nachfolgen können. Er hätte einer der besten Könige werden können. Warum? Weil er hatte einen Vater. Und über den lesen wir. Wer möchte, kann mal mit aufschlagen. Wir bewegen uns heute so im Königebuch, ja. Und da lesen wir über den Vater, den Hiskia, was das für ein Mann war, im 2. Könige 18, Vers 5, sonst lehnt euch zurück, ich lese es euch vor, da lesen wir über diesen beachtlichen König Hiskia, über den Vater von Manasse, er vertraute Jahwe, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Also in Bezug auf eine, ja, eine vertrauensvolle, vertraute Beziehung zu Gott, gab es keinen König in Juda, also nicht in ganz Israel, sondern in Juda, der so nahe an Gott dran war. Und das vermittelte er auch seinem Sohn, dem Manasse. Der Hiskia war der König, wenn wir uns vielleicht so ein bisschen erinnern und schon mal gehört haben, der den Tempel reformierte, der den wieder neu belebte, neu aufbaute. Ein Reformator. Manasse erlebte, wie Gott Jerusalem vor den assyrischen Belagerern bewahrte. Damals war die Weltmacht Assyrien im Aufkommen und die wollten Jerusalem dem Erdboden gleichmachen. Die umlagerten Jerusalem und drohten Jerusalem einzunehmen. Und dann lesen wir, dass ein Engel des Herrn kam und 180.000 Soldaten in einer Nacht wegblies, umbrachte. Diese Belagerung, vielleicht hat er nicht gelebt oder hat es aus der Erzählung gekannt, all das erlebte der, wie Gott mächtig eingriff, übernatürlich eingriff. Er erlebte, wie sein Vater von einer tödlichen Krankheit geheilt wurde und noch aufschub. Ich glaube, 15 Jahre waren es, oder waren es 10 Jahre, länger lebte. Ja. Und vermutlich war dieser Hiskia, herrschte er 10 Jahre mit seinem Sohn gemeinsam. Also der König Hiskia führte seinen Sohn quasi in die Königsherrschaft ein. 10 Jahre herrschen sie wahrscheinlich gemeinsam. Und obwohl er all das hörte und teilweise miterlebte, schlug Manasse bewusst früh in seinem Leben einen anderen Weg ein. Und das, was wir jetzt lesen, ist einfach nur ein Horror. Ja? Wer möchte, kann es mit aufschlagen. 2. Könige 21, Vers 1 bis 18. Nur Negatives lesen wir über diesen Mann. Und das Schlimme ist, ich habe euch ja gestern gesagt, wie lange der Usia König war. Der, ich meine, das waren 50 Jahre oder so, gell? 52. Ja, sehr gut. Und der Manasse regierte tatsächlich noch länger, ja? Der prägte Israel, Juda, das Südreich, jahrzehntelang. Ich lese einfach mal diesen Abschnitt vor, dass wir es vor Augen haben, ja? Also, 2. Könige, Kapitel 21, Vers 1 bis 18. Ihr müsst euch jetzt ein bisschen konzentrieren, oder habt ihr den Text hier hinten? Dann könnt ihr mitdenken. Also, 2. Könige 21, ab Vers 1 bis 18. Manasse war 12 Jahre alt, ja? So alt wie mein Teenager-Bur. Wobei, er regierte ja wohl mit seinem Vater auch 10 Jahre. Dann war er 22, als er so richtig, als richtig losging. Als er König wurde und er regierte 55 Jahre lang. Also, ich habe jetzt mal gestern nämlich Angela Merkel als Beispiel gebracht, wie lange die noch regieren würde. Wenn wir jetzt denken, Helmut Kohl, Wer den noch kennt, der würde noch 12 Jahre lang regieren. Also theoretisch, ja. Also 55 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name, auch wieder der Name der Mutter, war Hefziba. Und er tat, was böse war. Ja, das ist das Gesamturteil über sein Leben, auch wenn es am Ende diese Umkehr gab. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach den Gräueln, also Gräueln sind Sünden, die sich direkt gegen Gott richten, ja. Nach den Gräueln der Heidenvölker, die der Herr ja vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Genau das tat er. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Also ganz bewusst tat er das Gegenteil von dem, was sein Vater tat. Und er errichtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Israel, der war der Inbegriff von Götzendienst, er tat diesem König gleich, getan hatte und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Also er gab sich hingebungsvoll diesen Göttern hin. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, also im Tempel, wo Gott verherrlicht werden will. Dort baute er Altäre, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er baute den ganzen Herr des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn, wo Gott ja in den 10 Geboten sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und genau das tat er, direkt gegen dieses Gebot. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen. Was das bedeutet, sehen wir nachher noch, ja, also ganz, ganz schlimm. und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager, also Okkultismus pur und Wahrsager. Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern, ganz bewusst gegen Gott. Er setzt auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und seinem Sohn Salomo gesagt hatte, Doppelpunkt, und hier sieht man gleich die Warnung, das, was er wusste, in diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen, ewiglich, und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land wandern lassen. Das war die Absicht Gottes, dass ich ihren Vätern gegeben habe. Wenn sie nur darauf achten, die mussten gar nicht viel tun, nur darauf achten, nach allem zu handeln, was ich ihnen geboten habe. Ja, nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. Aber sie gehorchten nicht, kollektiv hier, und Manasse verführte sie, sodass sie Schlimmeres taten, nicht nur Gleiches, sondern Schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. So, und jetzt geht Gott diesem Manasse noch nach. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach: Weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, welche die Amoriter getan haben, also die Feinde, die aus dem Land vertrieben wurden, die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat, darum spricht der Herr, der Gott Israels, Doppelpunkt. Siehe, ich will Unheil über Jerusalem und über Juda bringen, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die Messschnur Samarias, also des Nordreichs, was zerstört wurde, will ich auch über das Südreich ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs, und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite, um sie auch auszuwischen. Und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben, und sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan, was böse ist in meinen Augen und mich erzürnt haben von dem Tag an, als sie ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Und es gibt hier noch die Information, Vers 16, auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, so dass er Jerusalem damit erfüllte von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Juda verführt hatte, so dass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist, und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses, im Garten Usas, und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Ich habe hier 26 Dinge gezählt, die dieser Manasse tat. Es sind ausschließlich negative Dinge. Er tut, er macht, er baut, er errichtet, alles destruktiv, alles zerstörerisch, alles, was sein Vater aufgebaut hat, alles niedergerissen. 55 Jahre lang prägte er damit das Südreich. Und wir haben am Anfang gelesen, was er so alles im Detail tat. Es waren unglaubliche Perversitäten, Gräuel, ja, schlimmer als die Nationen, die Gott genau wegen dieser Taten vor Israel ausgetrieben hatte. Sie sind in dieses Land gekommen, weil die Völker davor so brutalst gegen Gott gesündigt haben. Und das toppte jetzt dieser Manasse noch. Er trieb okkulte, spiritistische Dinge, die sich direkt gegen Gott richten, und holte diese Magier an seinen Hof, mit in die Regierung, ließ sich von diesen Leuten beraten. Und er errichtete im Tempel, wie wir gelesen haben, diesem Anbetungsort des wahren Gottes Götzen und verführte das Volk noch obendrein. Das war Manasse. Und wenn wir jetzt familiär schauen, wenn wir von seinem Sohn oder wir lesen woanders auch von seinen Söhnen, die er durchs Feuer gehen ließ, ja, dann bedeutet es, dass er seine Söhne dem Götzen geopfert hat, ja. Also in der Geschichte Israels und in der Völker war das so, dass es diesen Gott, diesen Moloch gab, ja. Und es gab, man kann heute, wenn man nach Jerusalem fährt, ich war nicht dort, aber kann man dieses Hinnom-Tal, das Tal des Hinnom besuchen. Das war der Ort der Müllverbrennungsanlage später, aber es war zuvor der Ort, wo Götter aufgebaut wurden, ja. Man kann da in Jerusalem hängen, da ist so eine 200 Meter lange Hängebrücke, da kann man vor und kann man schauen, da kann man dieses Hinnom-Tal sehen, ja. Und dort in diesem Hinnom-Tal wurden diese Götzen aus Eisen geformt, große Götzen, ja, die solche Hände aus glühenden Hände oder Hände aus Eisen hatten in dieser Form, und von hinten war ein Loch in diesen Götzen drinne, wo Feuer gelegt wurde, so dass dann irgendwann die Hände dieses Moloch glühten, und dort warfen diese Götzendiener ihre Babys rein, um die Götter zu befriedigen. Dann wurde getrommelt, damit man die schreit. Unglaublich, ja. Der schaute zu, wie sein eigener Nachkomme dort erbärmlich starb. Das war Manasse, ja. So langsam geht uns die Geduld aus, ne? Und wir hassen diesen Spruch gnädig abgeschlossen. Wer da noch Verständnis für hat, für so einen Dreckskerl, einen Kinderschänder, ja? Er vergoss viel unschuldiges Blut in Jerusalem, haben wir gelesen zum Schluss. Und es gibt ja die Überlieferung, oder beziehungsweise im Hebräer 11 lesen wir davon, dass Männer Gottes zersägt wurden. Ja, steht in Hebräer 11, und das wird sehr wahrscheinlich der Jesaja gewesen sein. Der Prophet Jesaja, der am Ende von Manasses Leben, der den Manasse auch noch mitbekam, gerade so, der Jesaja wurde der jüdischen Überlieferung, was sehr wahrscheinlich auch ist, in einen Baumstamm reingesteckt, und dieser Baumstamm wurde dann zersägt, ja. Also, er erfüllte Jerusalem, ja, ich sag Horror, ja, deswegen auch Kinderstunden unter, oder, ja, Katastrophe, ja. Mit diesen Sünden reizte Manasse Gott bewusst. Wir lesen zwei Kapitel weiter, Kapitel 23, Vers 26. Also, ich hätte auch gerne verzichtet auf diese detaillierte Beschreibung, aber so tief wie diese Sünde ist, werden wir nachher sehen, so tief wird Gottes Gnade gehen, ja. Also, 2. Könige 23, Vers 26, da lesen wir, noch Jahre später, nachdem der Manasse schon gar nicht mehr da war, lesen wir immer noch, doch wandte sich der Herr nicht ab von der Glut seines Zorns, womit er über Juda erzürnt war, um aller Herausforderungen willen, mit denen Manasse ihn Gott selbst herausgefordert hatte. Und in Jeremia lesen wir, dass einer der Hauptgründe, warum Juda in die Gefangenschaft nach Babylon kam, eben auch diese Sünden Manasses waren. Ja? Auch wenn es nachher noch eine Umkehr gibt. Das war Fakt, ja. Diese Gräueltaten dieses Manasses waren Wirklichkeit. Gott hatte eine ganz klare Meinung zu Manasses Verhalten. Und er kündigt, wie wir gelesen haben, Gericht an, er wird die Stadt einebnen oder von dieser Schüssel, die beidseits gereinigt wird. Also wenn etwas gründlich reinigen willst mit dem Geschirrtuch, dann wischst du oben ab und dann drehst du es um, sodass kein Tropf, also gründlich, ja. Gott kündigt aufgrund dieser furchtbaren Taten Gericht an für sein Volk, für Juda. Manasse hört weder auf das geschriebene Wort Gottes. Ihr könnt euch erinnern, ich habe gelesen, in Vers 7, dass Gott durch David und Salomo gesprochen hatte. Also dieser Manasse, der kannte das Wort Gottes. Der wusste, was Gott in der Vergangenheit gesagt hatte. Und Gott schickte jetzt noch extra Propheten, um ihn zu warnen, um in seine Lebenssituation hineinzusprechen. Aber auch auf diese Knechte hörte er nicht. Manasse war scheinbar unerreichbar für Gott. Weit, weit weg. Und wenn man jetzt dieses Kapitel zu Ende gelesen hat, dann hat man den Eindruck, und jetzt stirbt dieser Typ einfach so, als ob nichts gewesen wäre, so wie ein Geschäftsmann seinen Ruhestand irgendwo in Florida verbringt und dann irgendwann friedlich einschläft oder so. War's das? Was ist da mit dem gnädig abgeschlossen jetzt noch? Und da sind wir froh, dass wir nicht nur die Könige, sondern auch im Chronikerbuch wird uns von diesem furchtbaren Menschen berichtet. Und da lesen wir noch ein Detail, ganz am Ende seines Lebens. Und dieser Anhang ist unerhört, unglaublich, was da jetzt noch passiert. Lass uns reinschauen in 2. Chroniker, also zuerst Samuel, Könige, und dann kommt der Chroniker, alles Bibelgeschichten, Berichte über die Könige. 2. Chroniker 33, da wird die Geschichte auch erzählt und da kommt aber noch dieser Anhang. So, und jetzt sehen wir nämlich, wie Gott diesen Manasse richtet. Ja, denken wir, endlich ist es soweit, kriegt der Kerl sein Fett ab. Ja. 2. Chroniker 33, ich lese mal Vers 10 und Vers 11. Also in den Versen davor wird hier auch geschildert, was er Böses tat. Und dann, und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da, jetzt kommt die Reaktion, ließ der Herr die Heerführer des Königs von Assyrien über sie kommen. Die fingen Manasse mit Haken und banden ihn mit 2 ehernen Ketten und führten ihn nach Babel ab. Also Manasse wird hier überwältigt von dem Weltreich der Assyrer, die fallen wieder ein. Sie überwältigen, sie brechen in Jerusalem ein, legen ihn in Ketten und dann hier diese Formulierung, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Bibel steht, bei mir steht mit Haken. Also wenn man im Grundtext schaut, dann sind da wirklich Haken, und es war wohl so gewesen, dass die Assyrer ihre Feinde, vor allem die Verantwortlichen, mit Haken, also mit so Haken in die Nase und schmerzhaft jeder Schritt, zack, zack, bis nach Babylon, bis nach Assyrien, bis hoffentlich ins dunkelste Verlies. Und da soll dieser Typ jetzt endlich mal vor sich hin rotten, bis er am Ende grausam und elendig stirbt an irgendeiner Entzündung oder keine Ahnung was. Oder? Alles andere wäre ungerecht. Verdient, würden wir sagen. Und jetzt geht die Geschichte halt weiter, ja? Lesen wir Vers 12 und Vers 13. Ich würde es am liebsten wegstreichen, aber es ist, so ist Gott, ja. So ist Gott. Als er, der Manasse, nun in der Not war, ja, klar, verdient. Als er nun in der Not war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und als er zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten, so dass er sein Flehen erhöhte und ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königtum brachte. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Also da kommt dieser Schwerstverbrecher aus dem Knast heraus, geht wieder zurück, wo er ganz Jerusalem mit Blut erfüllt hat und Gräueltaten, seine Kinder, ja, kommt er zurück, da sind die Leute in Jerusalem und sind, wer ist das? Das ist doch Manasse. Wie? Was? Warum kommt er wieder? Was ist da los? Also, da verschlägt es einem bitteschön doch die Sprache. Dieser Verdiente, der dort im Keller verschwindet, dieser Dreckskerl. Wie kann Gott diesen blutrünstigen Kindsmörder einfach so vergeben? Da versteht man doch ein bisschen den Jona, dass er gesagt hat, ich wusste, dass du gnädig bist und Ninive nicht vernichtest. Oder? So ist Gott. Ist das gerecht? Und bevor wir über den Manasse urteilen, müssen wir eins feststellen, dass das Material, aus dem unser Herz ist, fällt mir schwer zu sagen, aber das gleiche Material ist wie von Manasse. Ohne Gnade Gottes sind wir Menschen alle verdorben, korrupt und ewig ausgeliefert. Wir tragen das gleiche Potenzial in uns. Ich habe vorhin gesagt, wenn wir diese Geschichte hören, wird keiner mehr hier im Raum sagen, Gott kann mir nicht vergeben, ja? Und das macht uns Hoffnung, auch wenn wir versagt haben. Und jetzt müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, was, bitteschön, ist der Grund? Was ist der Grund, weshalb Gott dem Manasse vergab und er am Ende doch gut oder gnädig abschloss? Wie können wir das erklären? Ich denke, die Antwort liegt da drinne. Aufrichtige Buße, aufrichtige Umkehr bewirkt etwas bei uns. Also wir können Gott ja nicht begreifen, ja. Aber Gott hat irgendwie ein Wesen, was wir überhaupt nicht verstehen können, hat etwas in sich. Und wenn er sieht, ein Mensch kehrt um, dann passiert was bei Gott, ja. Echte Umkehr schließt die Tür zu Gottes Erbarmen auf. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und die einzig vernünftige oder schlüssige Erklärung ist, dass die Buße und die Traurigkeit, die der Manasse hier im Gefängnis hat über seine Sünde, echt und aufrichtig gewesen sein muss. Weil wir können schnell sagen, ja, dann hat er halt schnell um Vergebung gebeten, ja, drei Vater und was man so. Gott schaut ins Herz und der Manasse, der muss das komplett überrissen, komplett verstanden haben, in welcher Situation er ist, was er da getan hat. Er wusste ganz genau, ich habe meinen Sohn getötet, den Götzen geopfert und ich habe keine Gnade verdient. Ich wende mich aber an diesen Gott, weil wenn es Erbarmen gibt, dann nur bei diesem Gott. Ja. Ich habe ein Zitat gelesen über die Haltung wahrer Umkehr und Buße. Ja, da sagt jemand, wenn ich das nochmal tun könnte, dann würde ich es nicht tun. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen, um es zu ändern, aber das kann ich nicht. Also, dass du sagst, das, was ich getan habe, würde ich nie wieder tun wollen. Buße, sagt ein Thomas Watson, ein Puritaner, Buße ist das Erbrechen oder das Gespeibe, sagt man in Kärnten, ja, das Erbrechen der Seele. Wenn du merkst, hat sich so viel Dreck angehäuft, ich habe die Gnade überhaupt nicht verdient und das wirklich zutiefst begreifst und dich übergeben könntest über all der ekelhaften Sünde, die du begangen hast. Es bedeutet, zutiefst zu verabscheuen, was man getan hat. Man ist von seiner Sünde angewidert und hat sie gründlich satt. Und interessant ist, aufrichtige Buße will auch Beweise bringen, ja, dass sie das nicht mehr tun will. Wir lesen, als der Manasse jetzt hier zurückkommt, in Vers 14 und 16, da geht's nochmal weiter, lesen wir, danach baute er eine äußere Mauer an der Stadt Davids, westlich von der Gihon-Quelle im Tal und bis zum Eingang beim Fischtor und rings um den Ophel und machte sie sehr hoch und er legte Hauptleute in alle festen Städte. Wahrscheinlich dort, wo die Assyrer eingebrochen waren, genau das wollte er jetzt wieder gut machen. Er baute die Mauer jetzt noch höher, noch fester. Und er wollte auch Zwischenmenschliches wieder gut machen. Er wollte den Altar stellte er wieder her und ließ Dankopfer und Friedensopfer und befahl Juda, das geht halt nicht so leicht, aber er befahl Juda, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Er wollte es wieder gut machen, ja. Und wie dem auch sei, eins steht fest, was wir hier lernen können. Gott ist ein Wiederhersteller. Gott stellt wieder her. Ja, Gott kann das und er darf das. Er kann die schlimmsten Verbrechen vergeben. Wo wir denken, da ist so viel Abgrundtiefes bei mir. Gott kann es vergeben. Und wir können jetzt viel über den Manasse leben, der reden, der Jahrtausende verstorben ist, nicht mehr lebt, unter uns ist. Ich selbst habe einen Mann, ein großes Vorbild in meiner Jugendzeit gehabt, in Frankfurt, hat gepredigt und der hat irgendwann nach der Wende, hat er angefangen, nach Leipzig zu fahren, um dort Gemeinde aufzubauen. Ich bin mit dem oft mitgefahren, habe viel von ihm gelernt, war totale Ermutigung für mich. Und eines Tages habe ich gedacht, wo ist er denn, der Walter? Er ist nirgendwo mehr zu sehen. Und dann spreche ich seinen Sohn, der war in meiner Klasse, war ja, wo ist denn dein Papa? Und da sagt er zu mir, David, bitte frag nicht, ja. Und dann Tage später schiebt mir jemand einen Artikel zu aus der Bild-Zeitung und da steht, Walter sitzt im Gefängnis. Er war dabei, hinter jungen Mädels herzurennen, hinter Kindern. Und das haben die Brüder mitgekriegt und haben, ein ganzer Mob ist hinter ihm hergerannt, hat ihn gejagt, er ist auf den Baum geklettert und dann kam die Polizei. Der hat sich vergangen an Kindern, ja. Mein Vorbild als Teenager, ja. Und dann kam der Jahre später aus dem Gefängnis und stand plötzlich wieder bei uns in der Gemeinde, ja. Und dann haben manche gesagt, verständlich, wir können mit unseren Töchtern nicht mehr hier in die Gemeinde gehen, wenn der da ist. Und dann ist er irgendwo anders hingegangen. Und ich war zu einem Missionsvortrag vor 1,5 Jahren in Hessen, in der Gemeinde. Und da sehe ich Walter sitzen, ja. Der da, ich habe gedacht, der ist irgendwo abgestürzt, ja. Und Walter betet dort in der Gemeinde, ja. Ich dachte, das ist ein Dreckskerl, ja. Und ich gehe dann später zu ihm hin, ja. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, viele Autofahrten, viel Segen. Und dann schaut er mich an, ja, und sagt der Walter zu mir, David, es ist mir unbegreiflich, dass Gott so ein Schwein wie mich noch gebraucht, ja. Weil der hatte verstanden, was für ein Dreckskerl er ist. Und der hatte verstanden, wie tief die Gnade Gottes geht, dass er einem der Kinder dass er den vergeben kann. Und ich weiß, wenn Walter an seine Vergangenheit denkt, würde er einen trockenen Würgereiz kriegen. Und egal, wie das zu bewerten ist, Gott vergibt, ja. So ist Gott. Es ist keine Aufforderung, dass wir an unser Verhalten, also es geht jetzt nur um die Seite, wie Gott einen Menschen, der Sexualstraftäter, der Gewaltverbrecher und was einem sonst noch an schlimmsten Sünden einfällt, was Gott damit tun kann, ja. So ist Gott. Und wisst ihr, wenn wir ins Neue Testament schauen, da schreibt der Paulus den Leuten in Korinth, im ersten Korintherbrief, der bringt eine ganze Liste von solchen schlimmen Sünden und da stellt er was fest und das will ich euch auch noch vorlesen, im ersten Korinther Kapitel 6. Ab Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden, etwas, was Gott an uns tut, in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das heißt, der Paulus schaut in der Runde um und der sieht da Sexualstraftäter, der sieht da die schlimmsten Leute und sagt, etliche von euch sind solche gewesen. Und ihr seid immer noch so. Nein, er sagt, ihr seid abgewaschen. Natürlich gibt's diese Neigung, aber Gott hat vergeben. Gott ist der, der abwäscht, der heiligt, der gerechtfertigt. Wer sind wir, dass wir das absprechen könnten? Am Kreuz, und das ist so ein banaler Satz, ja, aber der bekommt angesichts dieser Geschichte eine ganz andere Tiefe, ja. Am Kreuz hat Jesus für alles bezahlt. Das schließt all das ein. All das, wo wir denken, das kann Gott mir nicht vergeben. Ich bin da schon viel zu oft drin gewesen in dieser Sünde und ich habe schon zu oft um Vergebung gebeten. Jetzt langt's Gott irgendwann. Christus hat am Kreuz für alles bezahlt. Er hat alles vollbracht. Verstehen wir? Das ist Gnade. Gnade geht so tief, tiefer als die tiefste Sünde. Ich schuldete, was ich niemals bezahlen konnte. Er bezahlte, was er nicht schuldete. Das ist Christus. Der Feind kann uns unsere Errettung nicht rauben. Aber wisst ihr, was er kann und was er will? Er will dir und mir die Freude und den Mut in der Nachfolge nehmen. Er will uns unsere Sünden vor Augen halten, um uns zu lähmen, damit wir keine Vergebung empfangen und damit wir nicht vorankommen. Das will Satan in deinem Leben. Und das, ihr Lieben, müssen und dürfen wir nicht zulassen. Denn Gott hat dir vergeben. Er liebt dich. Er hat dir vergeben. Ich komme jetzt zum Schluss und würde euch noch gerne einen schönen Vers aus dem Hebräer vorlesen, was auch die Gnade Gottes noch unterstreicht. Hebräer Kapitel 10. Da lesen wir in Vers 17 und 18. Ich lese mal nur den Vers 17 über Jesus. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Also da ist kein weiteres Opfer nötig, dort wo Vergebung ist. Ich will ihre Sünden und Gesetzlosigkeiten nicht mehr gedenken, nicht mehr dran denken. Weißt du, was Manasse im Hebräischen bedeutet? Manasse bedeutet vergessen. Ich werde das nicht mehr aufrechnen. Ich habe vergeben. Auch wenn Israel die Folgen ihres Götzendienstes tragen muss. Diesen Mann habe ich vergeben. Gnädig abgeschlossen. Das ist genau das, was Jesus mit deinen Sünden macht. Ihr Lieben, der Feind muss sich vom Acker machen und er soll bitte seine Ketten gleich mitnehmen. Bei ihm ist viel Vergebung, ja? Viel Vergebung, das möchte ich dir heute Abend zusprechen. Egal, was es dich, ob es die Trägheit ist, wo du denkst, damit kann Gott nichts anfangen. Und was es ist, bei ihm ist viel Vergebung. Wenn dich irgendetwas auffällt, im Glauben voranzukommen, brich damit. Bring es Gott. Gott ist ein und er ist auch dein Wiederhersteller. Lass uns mutig dieses Angebot annehmen. Und das ist auch Bedingung. Vergebung ist Bedingung, um gut abzuschließen. Gut abschließen tut nicht der, der am besten weiterwurschtelt und am besten tut und macht, sondern der Vergebung in Anspruch nehmen kann. Ich bete vielleicht noch mit uns zum Schluss. Hey Jesus Christus, wir danken dir für dieses Beispiel im Alten Testament, weil es zeigt, wie schlimm und wie furchtbar, wie grausam Sünde ist. Die Menschenleben zerstört, der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an, steht geschrieben. Aber es zeigt auch, wie tief du herabgestiegen bist, dass du ans Kreuz gehen musstest. Manchmal denken wir, ja, wieso musste Jesus am Kreuz sterben? Aber es ist genau deswegen, weil unsere Sünde so brutal und katastrophal ist. Herr Jesus, danke, dass du für mich, für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir für deine unaussprechliche Gnade, Herr Jesus. Und wie dumm wären wir, wenn wir dieses Gnadenangebot nicht in Anspruch nehmen. Herr Jesus Christus, wir wollen mit all dem brechen, was uns hindert, dir ganz nachzufolgen, was uns hindert, Vergebung in Anspruch zu nehmen. Herr Jesus, wir möchten von dieser großen Manasse-Gnade lernen. Du willst uns wiederherstellen, du willst uns vergeben. Herr Jesus Christus, wir wollen dir dafür jetzt in diesem Moment alle Ehre geben. Amen.